Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und Glück auf zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute ist wieder Erwin Heftberger zu Gast. Wir hatten ja in der letzten Folge mit Erwin Heftberger festgestellt, dass es noch einige ungeklärte Fragen gibt und deshalb spontan entschieden, dass wir noch einen dritten Teil aufnehmen werden. Heute wird es um Detailfragen gehen, um Praxisfragen, gar nicht so stringent durchgezogen wie die ersten beiden Folgen, sondern wir springen ein bisschen hin und her und kümmern uns um spannende Fragen rund um den Teig und sein Verhalten. Viel Spaß damit und herzlich willkommen, Erwin Heftberger.
Ja, hallo Herr Geißler.
Ja, heute soll es im dritten Teil, auf den wir uns dann quasi recht spontan vereinbart hatten, weil noch so schöne Fragen im Raum standen, soll es im dritten Teil um Praxisfragen gehen. Also wir springen ein bisschen durch die Teigwelt und nicht ganz so an einem roten Faden entlang wie in den ersten beiden Teilen. Deshalb wird es spannender, aber es wird vielleicht auch ein bisschen anstrengender für alle, die zuhören. Also gut konzentriert bleiben. Wir steigen vielleicht ein mit einer wirklich praxisrelevanten Frage, die mich schon seit Jahren umtreibt und die ich auch tatsächlich in der eigenen Bäckerei schon oft erlebt habe und die mir auch Bäcker, als ich noch nicht in der eigenen Bäckerei gearbeitet habe, schon immer unter die Nase gerieben haben. Die Frage nach dem Teigverhalten bei kleinen und großen Teigmengen. Also es ist durchaus ein Unterschied, wenn man 1 Kilo Teig herstellt oder wenn man 100 Kilo Teig herstellt. Was da für Unterschiede auftreten können, das würden wir jetzt ganz gerne mal erfahren von Ihnen, Herr Heftberger.
Ja, gerne. Ich versuche mal, das irgendwie näher zu bringen oder zu beantworten. Man muss vielleicht vorneweg schicken, wir haben die ersten beiden Teile ja quasi über die Untersuchungsmethoden und so weiter gesprochen, wo es ganz klare, objektive Verhaltensweisen oder Beobachtungen gibt. Jetzt gehen wir ein bisschen in die subjektive Beobachtung rein. Und da kann man natürlich unterschiedliche Meinungen haben. Das vorweg, dass ich da jetzt nicht behaupte, das alles zu wissen oder immer, ich kann nur meine Erfahrungen und meine Meinung hier wiedergeben. Und wie gesagt, diese Frage gibt es sehr oft, ob die Teigmenge einen Unterschied auf den Teig eigentlich macht, auf die Teigentwicklung. Und da gibt es meiner Meinung nach eigentlich zwei Antworten. Die eine ist, nein, das muss gleich sein, denn die Chemie ist ja im kleinen Bereich genau dieselbe wie im großen Bereich. Also wir haben ja dieselbe Anzahl an Atome und reaktionsfreudige Moleküle und so weiter. Da dürfte ja praktisch kein Unterschied sein. Jedoch beobachten wir in der Praxis, dass es hier doch Unterschiede gibt. Und worauf es da ankommt, das wollen wir jetzt vielleicht ein bisschen erarbeiten. Und wenn wir jetzt schauen, in der Bäckerei, wir haben ja unterschiedliche Maschinen. Es gibt einmal von der Ausführung, von der Technologie der Teigknetmaschinen unterschiedliche. Und die sind ja für eine gewisse Größe gemacht. Und wenn wir jetzt eine zu kleine Teigmenge oder eine zu große Teigmenge reingeben, habe ich auch eine unterschiedliche Intensität bei der Knetbeanspruchung. Und da merkt man dann natürlich schon Unterschiede, wie sich dieser Teig, wie schnell er zusammengeht, wie schnell sich diese Glutenstruktur dann natürlich auch entwickelt. Und in dieser Zeit, ob das kürzer oder schneller ist, passieren ja auch diese Oxidationen des Zysteins. Haben wir da wieder zurückkommen, was wir in den ersten beiden Teilen schon besprochen haben. Und somit gebe ich Ihnen da völlig recht, dass man da Unterschiede bemerkt. Und was vielleicht auch eine Sache ist, dieser Teig würde dann aus der Maschine dann im richtigen Zeitpunkt am besten vorausgegeben und dann legt man den Teig irgendwo zur Ruhe. Und die ganze Verarbeitung, wenn man da jetzt wegarbeitet, dauert ja bei großen Teigen logischerweise ein bisschen länger wie bei kleinen Teigen und da passiert ja auch ständig was. Und wenn man eben im großen Maßstab arbeitet, dann ist man eine Zeit lang beschäftigt mit dem Aufarbeiten eines Teiges und das merkt man natürlich schon. Und das ist in der Praxis, also in der gewerblichen Praxis sehr typisch, wenn in Betrieben, die sind eben gewachsen und wachsen und wachsen und irgendwann steht es räumlich einfach an und dann bauen sie eine neue große Backstube. Und dann gibt es sehr oft diese Klage, jetzt schmeckt es nicht mehr so wie früher. Und dann sagen die, wir haben an den Rezepten, an den Rohstoffen nichts geändert. Es ist aber wirklich das Verfahren, das sich verändert hat. Und wenn wir Verfahren verändern, dann verkürzt sich die Zeit, es verändert sich die Temperatur und somit haben wir große Auswirkungen auf die Reaktion im Einzelnen, im Teig drinnen, die man dann auch wirklich spüren kann. Und darum bin ich schon der Meinung, dass man da Unterschiede feststellen kann. Aber wie gesagt, man muss es nicht übertreiben und sagen, wir machen jetzt in Zukunft nur mehr große Teige, sondern eventuell ein bisschen Acht geben darauf, wie kann man da vielleicht entgegenwirken, weil es gibt schon Möglichkeiten, dass man die Teigentwicklung forcieren könnte.
Ja, da grätsche ich mal kurz rein aus der Praxiserfahrung heraus, einfach ein Beispiel. Wenn man ein Kilo Teig oder vielleicht auch 2 Kilo Teig zu Hause ansetzt, dann steht da im Rezept irgendwas von Stock- und Stückgare, bleiben wir mal bei der Stockgare, und fängt man an, den dann zu formen nach der Stockgare und dann gehen vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Minuten ins Land, dann ist das erledigt. Und in der Bäckerei, wenn ich da diese Stockgarzeit aushalten würde für 100 Kilo Teig und dann erst anfange, den aufzuarbeiten, dann ist natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt die Stockgare deutlich länger als das, was eigentlich optimal genau, gewesen wäre für den Teig. Also wir haben das dann in der eigenen Bäckerei so gehandhabt, dass wir die Stockgare teilweise ganz gestrichen haben. Wir waren nur zu zweit für 120 Kilo Teig. Mhm. Und der Teig ruhte dann quasi während des Aufarbeitens. Also die ersten hatten quasi keine Stockgare oder wenig Stockgare. Die letzten hatten ziemlich viel, hatten dann aber weniger Stückgare. So hat sich das dann ausgeglichen. Die standen natürlich auch in anderen Niveaus im Brotwagen, im Gärkorb. Also die ersten eher unten im kühlen Bereich, die letzten dann eher oben im warmen. Und so kann man das dann in der Praxis ein bisschen ausgleichen. Aber es ist natürlich schon so, dass man zumindest in einer kleinen Bäckerei, wo fast nichts maschinell und schnell funktioniert, dass man dann quasi im ersten Brotleib etwas andere Bedingungen hat als im letzten Brotleib. Und wenn man die beiden vergleichen würde mit einer guten Sensorik, glaube ich schon, dass man da auch Unterschiede feststellen könnte.
Ja, also ich würde in erster Linie, finde es spannend, wie Sie es jetzt geschildert haben, weil da haben Sie meiner Meinung nach einen sehr großen Unterschied, aber nicht in der Sensorik, sondern im Dehnverhalten, in der Elastizität des Teiges. Denn was passiert in der Stockgarre? Wenn Sie nämlich den Teig nach dem Mischen nur kurz entspannen lassen und dann wegarbeiten, dann haben die ersten Teige viel weniger Widerstand. Natürlich kann ich es jetzt nicht für alle Produkte sagen, aber so aus meiner Erfahrung natürlich, vielleicht können Sie das dann auch teilen, dann habe ich dieser Teig ist ja viel mehr elastisch und erst mit der Zeit, wenn sich die Kleberstruktur wieder verfestigt, das heißt, wenn diese Oxidationen stattfinden, dann reden wir von der Teigreife. Da kommen wir jetzt ganz genau wieder da zurück. Wenn Sie jetzt ein Baguette oder so einen weichen Ciabatta-Teig von der Mischmaschine rausgeben und Sie legen den jetzt auf den Tisch oder auf irgendeinen Gärgutträger und lassen den rasten, was wird der Teig machen? Er fließt in die Breite. Mhm. Und wenn man den Teig jetzt mal aufzieht, kriegt er ja viel mehr Spannung. Und das ist dieses Volumen, diese Teigreife, die wir ja dann mitnehmen in die Verarbeitung.
Ja.
Und natürlich kann ich sagen, wenn ich den Teig eher frisch wegzuarbeiten beginne, dass ich dann beim Rundwirken oder beim Aufarbeiten die nötige Spannung mitgebe. Das ist schon durchaus möglich, dass ich ihm da was mitgibt. Also ich merke das ja in der Schule immer ganz stark, die Schüler müssen ja das Rundwirken, also sie können es theoretisch, weil sie ja Facharbeiter sind und den Meister machen, aber in Wirklichkeit haben sehr wenig dieses Gefühl, dass sie den Teig auf Spannung bringen. Und was man da wirklich sieht, wenn wir den Teig richtig auf Spannung bringen und richtig wirken, also da meine ich jetzt nicht, dass das in einer gewissen Intensität, sondern da geht's um die richtige Bewegung, dann steht der Teig und vergrößert das Volumen und verbessert die Stabilität oder nach dem Wirken, er geht in die Knie, er läuft wieder in die Breite. Ja. Und da ist ein ganz großer Unterschied, ob ich den Teig auch richtig angreife und den nicht über die Spannung bringe. Und es ist tatsächlich so, dass man auch im gewerblichen oder auch im großgewerblichen Bereich hier quasi ein Mittelmaß findet. Und wenn Sie jetzt schauen, also das ist zwar nicht dieser Bereich, den wir da jetzt groß ansprechen wollen, aber natürlich im großgewerblichen Bereich werden die Teige maschinell aufgearbeitet. Und die haben dasselbe Problem, wenn der Teig mit 100 Kilo Mehl fertig ist Und dann steht der ein paar Minuten und wird in der Teigteilmaschine dann portioniert. Dann haben die ersten Teiglinge eine andere Form, eine andere Spannung als die letzten. Und wenn dann noch Backmittel verwendet werden, also Ascorbinsäure, die ja diese Oxidation beschleunigt, dann haben die das Problem, dass die letzten Teiglinge nicht mehr schön rund geschliffen werden, weil der Teig in dieser Zeit dann zu bockig wird. Der wird dann eben kurz. Und dasselbe bemerken wir dann eben auch im handwerklichen, also im rein händischen Aufarbeitungsbereich, wo dann eben wir zwar keine Ascorbinsäure reingeben, aber wir merken das in der Teigreifung ganz genau gleich. Vielleicht nicht so extrem, aber die prinzipielle Beobachtung ist da dieselbe.
Da muss ich vielleicht noch mal ganz kurz mich präzisieren. Ich war gedanklich, habe ich nicht dazu gesagt, ich war gedanklich jetzt eher im Roggenbereich, also reines Roggenbrot oder
Ach
Roggenmisch.
so.
Ne? Da funktioniert das relativ gut, wenn man die
Ja, okay.
Stockkarre ein bisschen ausbremst im Weizenbereich, Dinkelbereich, ne? Da ist es eine andere Geschichte, da haben Sie auf
Ja,
jeden Fall
genau,
recht.
das
Ja.
stimmt. Okay, da, das haben wir aneinander vorbeigeredet,
Genau,
weil da
ich habe
haben
es
wir
auch nicht
zwei
erwähnt, ja.
komplett unterschiedliche Technologien, ja. Ja, stimmt. Aber sonst dann gebe ich Ihnen völlig recht, das stimmt, ja.
Ein Punkt ist natürlich auch noch die Frage, wie schnell so ein Teig danach auskühlt. Im Hobbybäckerbereich 1, 2 Kilo Teig, die haben ja dann auch nach dem Kneten eine bestimmte Teigtemperatur und liegen dann und gleichen sich natürlich viel schneller an die Umgebungstemperatur an, als wenn ich da 100 Kilo Teig liegen habe. Und das wiederum macht ja auch einen Unterschied in der Zeit, die der Teig dann auch braucht, um sich mit Gas zu füllen und weiterverarbeitet werden zu können. Ist meine Hypothese und auch meine Beobachtung.
Ja, das stimmt natürlich, dass da die Raumtemperatur eine Auswirkung hat. Aber da muss ich ehrlich sagen, ich bin es gewohnt, in einer Bäckerei zu arbeiten und die ist immer warm.
Ja.
Und jetzt habe ich wirklich da überhaupt keine Erfahrung, weil mir ein Teig, also es gibt einen Bereich, wo wir damit arbeiten oder wo wir damit zu kämpfen haben, wenn ich das so sagen kann. Aber im Normalfall sind wir immer in einer Bäckerei und da kühlt mir der Teig nicht aus. Der bleibt eigentlich eher bestehen. Wo wir aber natürlich das beobachten und damit kalkulieren, ist bei Wettbewerben. Wenn Wettbewerbe eben sind, dann finden die in Messehallen statt und diese Messehallen sind denn nicht warm und da merkt man das dann natürlich ganz stark und da gehen wir dann auch, dass die Teige wir eher ein bisschen reifer mischen, also wir gehen da eher um 1 Grad wärmer oder 2 Grad wärmer in der Teigtemperatur, weil ja dann durch die Kälte, durch das Abkühlen die Teigentwicklung wieder ein bisschen gebremst wird. Also da hat man dann nochmal andere Bedingungen.
Ja, das trifft dann ungefähr auf die Hobbybäckerei zu, ne? Weil da hat es ja selten jemand um die 30 Grad zu Hause, sondern
Ja,
eher
das
um die
stimmt, ja.
20, vielleicht 24, 25, wenn es sommerlich ist. Eigentlich würde ich noch ein paar Fragen zum Kneten loswerden, aber ich glaube, wir müssen erstmal klären, was wir unter Teigreife verstehen. Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen in unseren ersten beiden Folgen, dass wir immer von Teigreife reden und Teigentwicklung. Und so ganz klar ist das, glaube ich, auch in der Hobbybäckerei jedenfalls niemandem, was ist damit jetzt gemeint? Also Teigreife wird ja häufig mit einer Art von Gasentwicklung und Teigvolumen verbunden, dieser Begriff. In den letzten beiden Folgen meine ich herausgehört zu haben, dass Sie unter Teigreife nicht unbedingt dasselbe verstehen, was ein Hobbybäcker darunter versteht. Vielleicht können wir das mal irgendwie präzisieren.
Ja, was verstehen wir? Es gibt in einer Zeit, wo ich in der Ausbildung war, hat man von jungen Teigen und von frischen Teigen, von reifen Teigen und von alten Teigen gesprochen. Das ist ein bisschen komplex. Da bin ich mir selbst nicht immer ganz sicher, was meine Lehrherren damit immer gemeint haben. Aber prinzipiell weiß ich schon oder glaube ich zu wissen, worum es geht. Wenn wir jetzt einen Teig mischen, einen Weizenteig, ganz normal mit einem Mehl, das wir eben irgendwo kaufen, dann beobachten wir, dass dieser Teig nach dem Mischen ein bisschen nachlässt. Er läuft ein bisschen in die Breite. Dann werden wir das auswiegen, werden das wieder rund wirken und der Teigling steht wieder straff da. Und dann könnte es sein, dass wir den vielleicht dann noch bearbeiten und formen. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und der Teig wird wiederum gespannt. Und wenn wir dann den Teig mit der richtigen Kraft bearbeiten, haben wir dann auch beim Backen diesen Ausbund. Der Teig hat einen gewissen Widerstand, also das Klebergerüst, und von innen kommt natürlich durch die Gasentwicklung, geht der Teig auf und im Backprozess, wenn sich die Gase ausdehnen, dann entsteht eine schöne Rissbildung. Wenn wir das vielleicht vergleichen, man nimmt einen Brioche-Zopf oder andere Flechtgebäcke, wo der Teig eher kalt und frisch war. Das heißt, der ist irgendwie schön zu verarbeiten, weil er sehr, sehr wenig Widerstand hat, er ist fast plastisch. Nur wenn wir das dann backen, sind diese Laugen, also die Verflechtungen, die kommen nicht so gewaltig heraus, sondern die sind ein bisschen, die verrinnen ein bisschen, die sind nicht so schön, haben nicht so schöne Konturen. Wir nennen das den Ausbund. Und das kann eben daran liegen, dass der Teig eben zu jung war oder zu frisch. Und junge Teige haben eben eine schlechte Kleberentwicklung, also die müsste man nochmal aufziehen, damit diese Reife, die Kraft des Klebers entsteht, oder sie sind durchwegs einfach zu kalt gemischt worden. Und wenn sie sehr kalt sind, die Teige, dann fehlt natürlich auch diese Kleberentwicklung, aber auch gleichzeitig die Gasentwicklung der Hefe. Und wie gesagt, wenn zum Beispiel die Gasentwicklung der Hefe völlig vonstatten geht, aber das Klebergerüst ist noch zu schwach, das ist wahnsinnig dehnbar, aber hat nur wenig Widerstand, dann wird man das in der Gebäckform auch kennen, dass die Gebäcke eher breitlaufend sind und ein bisschen flacher. Und in den alten Büchern, da gibt es so eine Visualisierung, da wird so ein Querschnitt eines Teiges ist aufgezeichnet und dann ist eine Reifelinie von der Hefe und eine Reifelinie vom Klebergerüst. Und diese beiden sollen sich dann eben am Optimum schneiden. Und in dieser Skizze ist so ein kleines Männchen eingezeichnet. Das ist quasi dieser Gasdruck, der das Volumen nach außen presst. Und da wollen sie eben genau das damit verdeutlichen, dass der Hefetrieb und die Teigentwicklung, also die Kraft des Klebers, sollen quasi zur selben Zeit das Optimum dann eben haben. Wie erkennt man das, wenn man im Hobbybäckerbereich jetzt einen Teig mischt und den lassen wir jetzt eine Zeit lang liegen und der ist vielleicht ein bisschen zu warm geworden oder wie auch immer, was halt so passiert, man lässt ihn ein bisschen länger liegen. Wie merke ich das dann noch beim Arbeiten? Das heißt, es fehlt mir die Dehnfähigkeit, ich kann den nicht mehr so gut formen. Und jetzt habe ich ein sehr straffes Gerüst und die Hefe produziert CO2, kann aber diesen Druck gar nicht aufbringen, um das Gerüst eben zu lockern. Und wenn man das dann in den Ofen reingibt, dann habe ich natürlich also eine fehlende Dehnfähigkeit des Weizenklebers, des Teiggerüsts, und so kriege ich kleinsichtige Gebäcke, die eher hochgezogen sind. Und im umgekehrten Fall, wenn die Teige eben zu kalt sind, beziehungsweise die Kleberentwicklung noch eher schwach ist, das heißt, er ist wahnsinnig dehnbar und hat wenig Widerstandskraft, dann rinnen die Teige eher auf das in die Breite und haben kein großes Volumen. Und da unterscheiden wir eben, ob der die richtige Teigreife oder die Teigentwicklung.
Mhm. Das bedeutet, es muss wie so oft ein bestimmtes Gleichgewicht erreicht werden.
Ja, genau, ja. Und ja, es geht wirklich um dieses Gleichgewicht. Und da müssen wir sagen, wie schaffe ich das Gleichgewicht? In Wirklichkeit gibt mir das Mehl, die Dehneigenschaften des Mehles, geben mir vor, wie die Teigverarbeitung zu sein hat. Also das Verfahren wird mir eigentlich durch die Mehlqualität vorgegeben. Und jetzt könnte man sagen, okay, dann müsste ich ja den Müller fragen, wie muss ich meinen Teig aufarbeiten? Das ist auch prinzipiell so richtig. Aber jetzt gibt es auch unterschiedliche Teige, wie zum Beispiel tourierte Teige, diese Blunderteige oder Blätterteige. Was kann ich jetzt machen, dass mir der Teig nicht zu kurz wird beim Arbeiten, weil ich muss ja den tourieren mit der Fettplatte. Dann mache ich den Teig sehr kühl, um eben diese Teigentwicklung zu verhindern bzw. zu verzögern. Und wenn wir jetzt eine lange Teigführung machen möchten, dann mache ich die Teige kühler, um eben diese Entwicklung ein bisschen zu verzögern. Weil wenn Sie jetzt dann, also es kommt natürlich immer auf die Mehlqualität drauf an, aber wenn Sie einen Ciabatta-Teig, den Sie über Nacht führen möchten, bei 30 Grad mischen, also Sie haben es überhaupt schon mal ein Problem, dass das überhaupt ein schöner Teig wird bei dieser Temperatur, aber wenn der zu warm ist und dieser Teig springt dann an und man gibt den dann in die Kühlung, dann könnte es eben sein, dass dieses Klebergerüst zu stark anzieht in der Kühlung und dass die Teige am nächsten Tag einfach zu kurz sind. Sie sind nicht mehr schön formbar und es fehlt dann natürlich die Elastizität. Das heißt, das Volumen habe ich Einbußen und durch die warme Temperatur habe ich dann auch eine erhöhte Enzymatik und eine gute Hefetätigkeit. Es fehlt mir dann auch meistens der Zucker. Das heißt, ich habe dann keine schöne Bräunung. Und so sieht man dann eben schon am Teig selbst, ob der Teig etwas zu alt gewesen ist, bevor man dann in die Kühlung gegangen ist, oder ob die Führung dann insgesamt eben zu lang gewesen ist.
Ja, jetzt höre ich so ein paar Stimmen aus meiner Teilnehmerschaft bei Backkursen. Stellvertretend sitzen die gerade in meinem Ohr und sagen dann, na gut, wenn das jetzt nicht ganz gepasst hat mit der Teigtemperatur, dann stelle ich den Teig jetzt halt ein bisschen kühler und dann wird das schon gehen. Aber das ist eine verquere Logik, ne? Weil wenn er einmal angefangen hat, das Gerüst zu stabilisieren, sag ich mal, oder aufzubauen, weil er zu warm war, dann gibt es da nicht kein Zurück mehr.
Ja, ich würde sagen, es gibt da Toleranzen. Weil man kann das immer irgendwo übertreiben oder auch untertreiben. Und es ist schon richtig, wenn bei uns etwas um 1 Grad zu warm ist oder um 2 Grad, dann ist nicht sofort alles kaputt. Dann kann er natürlich nachfolgende Teigruhen eher verkürzen. Ich kann natürlich auch, wenn ich die Teige, es macht einen Unterschied, ob ich 50 Kilo Teige in einer Wanne habe und stelle das in einen Kühlraum oder ich habe 20 Kilo oder 10 oder 5 Kilo drinnen. Das heißt, die Zeit, die benötigt wird, um so eine Teigmenge durchzukühlen, ist schon auch ausschlaggebend. Und deswegen hat man schon Möglichkeiten, auf gewisse Sachen zu reagieren.
Ja, zusammengefasst heißt es also, Teigreife ist nicht zwingend einfach nur die Gasentwicklung, also wann ist mein Teig so gasreich, wie ich ihn haben möchte, bis zum Aufarbeiten, sondern es ist die Kombination aus
Genau.
Kleberentwicklung und Gasentwicklung.
Ganz genau. Und da ist nach meiner Auffassung ist eigentlich nicht die Gasreife sozusagen das Hauptsächliche, sondern die Klebereife. Und das wissen wir ja alle, wenn wir mit so Teigen arbeiten, wie sie Widerstand leisten. Und wie gesagt, das sollte einen gewissen Widerstand leisten. Und wenn wir jetzt Baguette formen oder irgendwas, dann spürt man das. Wenn wir über diesen Widerstand drüber gehen beim Bearbeiten, reißt dieser Teig. Dann haben wir natürlich auch Volumenseinbußen und Schäden. Wenn wir den Teig immer auf Spannung bringen, immer zu seinem Optimum, bis zu dem Maximum, also wollen wir nicht zerstören, dann können wir das Volumen vergrößern. Und das sieht man dann schon wirklich, wenn jemand ein Gefühl hat für den Teig, dass er mit der richtigen Handhabe eben wirklich ein schönes Volumen rausbringt. Und wenn man hier dann eben den Teig nicht richtig angreift, nicht richtig auf Spannung bringt, vielleicht überspannt oder so, dann habe ich Volumenseinbußen. Und genau diese Klebereife ist eigentlich das Ausschlaggebende für ein schönes Volumen.
Jetzt frage ich mich gerade, habe ich denn Einflussmöglichkeiten auf diesen Widerstand, den der Teig leistet? Also ich denke da jetzt an zum Beispiel die Teigausbeute, also den Wassergehalt im Teig, was sich auch anschließt an Gedanken ist, wie beeinflusst das denn alles die Porung? Wenn ich jetzt jeden Teig maximal auf Spannung bringe, dann ist ja auch ein Teil des Gases raus, was vorher vielleicht noch reingegangen ist und ich kriege vielleicht eine andere Porung als das, was ich mir vorgestellt habe. Gibt es da Praxiserfahrungen? Also wenn ich eh weiß, dass der Kleber sich jetzt relativ straff entwickelt, kann ich dann einfach mit Wasser gegensteuern oder muss ich dann im Zweifel auch ein bisschen Dinkel beisteuern, um das Ganze dehnbarer zu machen? Was gibt es da für, ich nenne es jetzt einfach mal Tricks?
Also wie gesagt, das ist natürlich richtig, je mehr Wasser drinnen ist, desto weicher ist der Teig und desto mehr fallen mit der Teigreife. damit so ein Ciabatta-Teig mit einer TA von 188 oder 192 oder so ein schönes Volumen macht, muss ich dann mehrmals zusammenfalten. Und damit ist aber nicht gemeint, dass ich da immer das, dass ich dann zusammendrücke, ganz extrem, sondern ich kann dann auch dehnen und falten mit ein bisschen Gefühl natürlich. Weil wenn ich jetzt Ciabatta machen würde, dann presse ich nicht die ganze Luft raus oder das Gas eben. Aber wenn ich andere Teige mache, dann würde das vielleicht beim Baguette zum Beispiel, da sagen viele ja, die Baguette ist da sehr, also man greift dann natürlich mit ganz besonders sehr behutsam an. Aber der Franzose ist jetzt nicht direkt, dass der den Teig nicht das Gas rausdrückt, sondern der bringt das Baguette auf Spannung. Denn durch die Spannung, die er dann beim Baguette hat und er das dann vorm Einschießen mit dem Messer einschneidet, durch diese Spannung gehen ja dann diese Ohren richtig schön auf. Und wenn das Baguette beim Zusammenschlagen keine Spannung gehabt hat, dann liegt es so richtig motivationslos beim Einschussapparat. Man kann es nur einschneiden, es rinnt ein bisschen in die Breite, aber so die richtig schöne Rissbildung, die habe ich dann eben nicht. Ja. Und da kann es natürlich sein, wenn die Teige zu frisch sind, weil man ja die Teige kühl knetet oder kühl führt und so weiter, dann fehlt mir diese Reife und dann habe ich nicht diesen schönen Ausbund. Das ist durchaus möglich, ja.
Ja, dann schauen wir nochmal an den Anfang zum Kneten. Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet und daher kommt es auch die Frage nach dem langsamen und schnelleren Kneten. Also gibt es so eine Art optimales Knetverhalten für bestimmte Teigarten, also lange langsam, dann nochmal kurz ein bisschen schneller oder ist vielleicht sogar Handkneten ideal, weil ich habe schon rausgehört, dass längeres, langsameres Kneten für den Kleber wohl die bessere Idee ist.
Also da bin ich absolut dieser Meinung. Vielleicht darf ich da eine kurze Geschichte erzählen, weil wie ich Bäcker gelernt habe, also ich bin in einer Bäckerei aufgewachsen und habe ja da in diesem Beruf gelernt, da hat mir überhaupt niemand gezeigt, wie man einen Teig mischt. Und dadurch, dass ich vorher eine Schule gemacht habe, habe ich verkürzte Lehre gehabt. Und ich habe das eigentlich nur so ein bisschen nebenbei mitgekriegt, aber es hat mir nie, Gott sei Dank, nie jemand gezeigt, wie man einen Teig mischt. Und dann bin ich dann in die Meisterschule gegangen mit, ja, ein bisschen, also einerseits habe ich sehr viel Vorwissen gehabt, weil ich schon einiges gelernt habe, aber eben nicht das. Und da war es eigentlich gebraucht, dass man so 3-4 Minuten mischt und 9 Minuten knetet den Teig. Und da habe ich mir so rein aus der Beobachtung immer gedacht, naja, wir fangen da zu kneten an, das hat sich ja noch nicht einmal richtig vermischt, die Zutaten, das ist ein bisschen komisch. Ja, dann haben wir unsere Ausbilder schon von der Verquellung und so weiter geredet, dann haben wir diese Mischzeit ein bisschen verlängert und sind so auf 6 Minuten mischen gegangen und den Rest dann kneten, bis er fertig ist. Und ich habe dann gleich direkt nach der Meisterschule, bin ja gleich in der Schule hineinbeordert worden zum Unterrichten. Und unser damaliger Direktor, der hat gleich Seminare ausgemacht, weil dann hat es sehr gut gefallen, dass ein Kollege und ich miteinander, wir haben sie da über alte Vorteige und Führungen sehr viele Gedanken gemacht und viel probiert und hat dann gleich gesagt, da machen wir ein Seminar für die Bäcker und wir haben das dann vorbereitet. Und dann hat er auch angeboten, ein Mischerseminar. Das heißt, ich habe eigentlich jetzt ein Seminar vorbereiten müssen für Bäcker, wo wir das richtige Mischen und Kneten des Teiges vorzeigen. Und eigentlich haben wir es selber gar nicht gewusst. Und dann habe ich mich mit dem sehr intensiv auseinandergesetzt und habe das beobachtet immer und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass mindestens 10 Minuten mischen und dann eben kneten, bis der Teig fertig ist. So mit diesen Aussagen haben wir natürlich die Bäckerwelt ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil die haben ja bisher nur 3 Minuten gemischt und den Rest geknetet. Jetzt habe ich das auch beweisen müssen und diese Beweise haben wir eben in folgend gemacht. Das eine war, wir haben in einen Farinogrammkneter, also in den Farinographen eigentlich, da gibt man ja quasi Mehl rein und titriert dann das Wasser dazu bis zu einer gewissen Festigkeit. So, jetzt habe ich gesagt, okay, diese Maschine hat vorgegeben bestimmte Kraft und misst mir diese Ausschläge. Das heißt, ich könnte ja auch den Teig reingeben, denn ich mische und sehe dann anhand der Kurvenhöhe die Festigkeit. Jetzt habe ich dann diese Teige nach meinen Ideen 10 Minuten gemischt und 3 Minuten geknetet und habe denselben Teig 3 Minuten geknetet und 9 Minuten gemischt. Und da habe beide Teige das von den Gramm ganz genau ausgewogen und habe das in dem Farinographen bewerten lassen. Der Unterschied war, dass der Teig, der kurz gemischt und lang geknetet war, um über 120 Farinogramm-Einheiten weicher war.
Mhm.
Was würde das heißen, wenn Sie in der Bäckerei einen Teig haben, mit dem Sie da Semmel oder irgend so Formgebäcke machen und der ist weich?
Ja, der Ausbund oder der Schnitt verläuft dann am Ende. Ne?
Ganz genau. Das heißt, Sie würden einfach nur Schaufelmehl dazu geben. Mhm. So, wenn ich jetzt auf diese Menge Schaufelmehl dazu tue, dann fehlt mir eigentlich das Wasser.
Ja.
Dann habe ich trockenbacken, wenig Geschmacksentwicklung und so weiter. Und genau das ist dieser Unterschied. Und wenn ich lang mische, dann hat das Mehl die Möglichkeit, das Wasser aufzunehmen, Oxidationsprozesse können stattfinden und so habe ich dann schöne, wollige Teige. Wir haben natürlich auch, das, ich glaube, in den Hobbybäckerbereichen macht man auch mit dem Thermomix Teige.
Ja, es kommt vor, also nicht bei mir, aber anderswo.
Ja. Und das funktioniert, ja, weil das kommt in den 70er Jahren, hat man diese Stefan-Mixer gehabt.
Mhm.
Und wir haben in der Schule auch einen Stefan-Mixer, also mittlerweile ist er schon sehr weit nach hinten geräumt, aber wir haben so einen Stefan-Mixer und da hat man eine Zeit lang damit Weizenteige gemacht. Das dauert genau 90 Sekunden und der Teig ist picobello fertig.
Ja,
aber er hat einen Unterschied. Dieser Teig läuft in die Breite. Und ich sage zu den Schülern, der hat null Motivation. Der liegt da, wie wenn er keine Lust hätte, jetzt verarbeitet werden zu wollen. Und woran liegt es? Weil in diesen 90 Sekunden keine Oxidation stattfindet. Da geht es gar nicht darum, dass wir weniger Wasser reinbekommen. Der nimmt dieselbe Menge Wasser. Aber der Teig liegt kraftlos einfach da. Und da hat man nicht dasselbe Ergebnis. Und in diesen 10 Minuten Mischzeit, da passiert einiges. Und wie gesagt, das Eiweiß quillt auf, nimmt das Wasser auf, es bilden sich diese Wasseranknüpfungspunkte, Oxidationen können stattfinden, Disulfidbrücken bilden sich und ich kriege dann einfach viel schönere Teige. Und wir mischen alles, also ich habe es dann ein bisschen relativiert und schreibe in meinen Unterlagen, mindestens 8 Minuten langsam mischen. Das ist, da habe ich mich eh schon mit Verhandlungen nach unten bewegt. Aber wie gesagt, im Normalfall habe ich 10 Minuten drinnen.
Ja, spannend. Wenn wir jetzt in die Vergangenheit schauen, als es noch keine oder kaum Knetmaschinen gab, heißt das denn dann, dass das händische Mischen und Kneten eigentlich ideal für den Teig gewesen ist? Weil es so lang dauert?
Ja, mit einer gewissen Sache war das ideal. Und ich habe auf der Alm bei der Roswitha Huber, also wir kennen sie ja beide, da haben wir ja, also ich behaupte, ich habe den ersten Almpanetone gemacht damals. Den haben wir ja wirklich gemacht oben. Und ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen bin und habe diesen Teig gerührt und gedehnt und mit einer Flasche habe ich den dann gerollt, so quasi ein Laminierverfahren gemacht und so weiter. Ja, das ist schon so, wenn ich einen Teig mit der Hand vermische, dann habe ich irrsinnig viel Zeit benötige ich und da kann sich dieser Kleber sehr straff natürlich dann entwickeln. Da habe ich auch eine gewisse Erfahrung, weil wir haben damals sehr viel mit Bullisch gearbeitet. Und dieses Bullisch ist quasi aus Mehl und Wasser im Verhältnis 1 zu 1 und einer Prise Hefe. Und wenn man das mit der Hand anrührt, für so, ja, ganz kurz, und man lässt dann dieses Gefäß stehen, entwickelt sich dieser Teig eigentlich sehr schön von selbst und man hat so richtig lange Teigfäden. Mhm. Man kann dieses Bullisch dann so aus diesem Gefäß rauslaufen lassen und mit so einem kleinen Schwenk hupft dann diese Teigmasse wieder zurück. Man sieht richtig, wie sich dieser Teig, dieses Klebergerüst völlig von selbst entwickelt. Man hat es nur mit der Hand kurz umgerührt und man hat nachher so einen richtig schönen elastischen Teig. Und aus dieser Idee heraus haben wir dann eben für alle Seminare zu Beginn, wenn wir unser Programm vorgestellt haben, haben wir dann einen Teig mit der Hand angemischt. Bewusst so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Also, dass man halt 30 Sekunden oder zwischen 30 Sekunden und einer Minute mit der Hand das eben durchgeknetet haben und dann haben wir dieses Gemisch stehen lassen und haben dann alle Stunde, 1,5 Stunden, wenn wir dann wieder so eine kleine Pause gehabt haben, haben wir diesen Teig rausgeputzt, haben das dann angesehen, haben den auseinandergedrückt, also aufziehen oder zusammenstoßen, wie man sagt, und das haben wir den ganzen Tag mitgemacht und da hat man gesehen, wie der zunehmend die Stabilität entwickelt und wie sich dieser Teig entwickelt. Und aus dieser Demonstration heraus hat sich das so weitergebildet, dass wir dann versucht haben, diese Teige abzubacken und wir haben dann auch Semmel gemacht damit und so weiter. Und das ist absolut möglich. Nur wir haben heute halt schon gemerkt, wenn der Teig nicht optimal ausgeknetet ist, was in dem Bereich ja nicht unbedingt möglich ist, weil so viel Energie bringen wir mit der Hand dann nicht rein. Es fehlt ein bisschen an dieser Stabilität und am Volumen am Ende. Also die Brote haben eine unregelmäßige, grobe Porung, was jetzt zwar nicht sonderlich schlecht ist, aber im Vergleich dazu einfach. Und grundsätzlich ist es möglich. Und das hat uns eigentlich wiederum bestärkt, um diese Quellzeiten zu betonen und eben sagen, schaut her, da muss man dem Teig oder den Zutaten Zeit geben. Und ich glaube, da kommen wir jetzt automatisch in das nächste Thema, die Autolyse.
Ja, genau, denn im Grunde ist es ja quasi eine kleine Autolyse oder sogar eine große Autolyse gewesen, das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, nur dass wahrscheinlich schon das Salz im Spiel war.
Ja, genau, also wir haben bei diesen Sachen das Salz reingetan, weil bei uns war ja die Herangehensweise eine andere. Und wir waren dann einmal in der Schweiz, in Luzern, in der Fachhochschule und da war es also ein Treffen gegeben. Da waren verschiedene Nationen, auch die Italiener waren da und jeder hat ein paar so Produkte eben vorgestellt. Und die Italiener haben so ein Olivenbrot gemacht und haben das in einen Trog, also in einem großen Gefäß, haben es da Mehl und Wasser angemischt, sehr weich und sind alle 1,5 Stunden da hingegangen und haben da das wieder zusammengefalten. Natürlich haben wir schon ein bisschen gewusst, um was es da geht und haben gesagt, die machen den Teig ohne Kneten, so wie früher. Ist ja interessant. Und die haben dann immer von Autolyse erzählt. Und wir haben zu der damaligen Zeit überhaupt nicht verstanden, was dieses Autolyse denn da ist und was die dann da meinen, bis wir das dann eben rausgefunden haben, dass das die Autolyse ist, die da gemein war. Weil das hat, glaube ich, ein französischer Bäcker oder in Frankreich ist das irgendwann in den 70er Jahren
Ja, genau.
entdeckt worden mit der Autolyse. Und dann hat sich mein Kollege, also der ist ja ein studierter Mikrobiologe, sehr an diesem Ausdruck gestoßen, weil eine Autolyse ist ja eigentlich eine Zellzersetzung und die passiert ja da drinnen gar nicht. Und das war halt für ihn überhaupt nicht möglich, dass wir dieses Verquellen als Autolyse bezeichnen, weil es eigentlich in der Biochemie oder so eine ganz andere Bedeutung hat. Weil diese Autolyse hätten wir im Salz-Hefe-Verfahren, wo wir die Hefezelle zerplatzen durch diese Salzkonzentration. Das wäre eine typische Autolyse, aber nicht das Verquellen von Mehl und Wasser. Und dann haben wir in unseren, aber diese Verquellung von Mehl und Wasser für die Teigreife, für die Verbesserung des Klebeverhaltens, das war natürlich schon auch in unserem Sinne und unserer Meinung. Und wir hätten dann eben versucht, dieses Wording zu ändern, aber das ist uns überhaupt nicht gelungen. Also wir ist ja auch in Ordnung, also, aber wir wollten heute quasi dann in unseren Wirkungsbereich diese Verquellung ansprechen und weg von dem Wort Autolyse, aber das ist uns überhaupt nicht gelungen. Da haben wir uns einfach wirklich geschlagen geben müssen. Aber ist auch kein Problem. Ja, und wie gesagt, diese Autolyse, das ist dann schon eine spannende Sache. Wir haben dann ein paar Jahre später mit einem Franzosen einmal die Ehre gehabt und haben ein Rezept von ihm bekommen, wie man Baguette macht, ein Rezept eben. Und die haben Mehl, Wasser und Backmalz zusammengemischt in einen eher festen Teig, also ca. 260, und das dann eine halbe Stunde bis eine Stunde stehen gelassen. Und da merkt man natürlich, da passiert etwas. Und durch diese Vorteige, die wir einsetzen, verkürzt sich die Knetzeit im Hauptteig. Das heißt, bei uns in der Schule, wir machen ja die Teige natürlich aus einem Rezept in unterschiedlichen Verfahren, und man sieht dann ganz stark, je nachdem welchen Vorteig ich einsetze, die Mischzeiten sind mit 10 Minuten gleich, variieren die Knetzeiten, bis der Teig fertig ist, weil eben eine gewisse Oxidation und Kleberbildung im Vorfeld da passiert.
Ja, beim Stichwort Autolyse haben Sie ja schon gesagt, das heißt sowas wie Selbstauflösung, Selbstzersetzung. Mhm. Bin ich immer ein bisschen drüber gestolpert, weil ja da schon auch ein Stück weit was dran ist. Also natürlich baut sich das Klebergerüst auf, wenn wir da Mehl und Wasser zusammenmischen. Aber was ja auch beginnt zu arbeiten, in Anführungsstrichen zu arbeiten, sind die Enzyme. Also ist das nicht quasi ein gegenläufiger Prozess, der dann stattfindet? Also einerseits wird Kleber aufgebaut, andererseits beginnen die Enzyme Stärke ein Stück weit und auch die Eiweiße wieder anzugreifen.
Das ist sehr wohl so. Also da haben Sie völlig recht. Aber man muss bedenken, die Enzyme sind wirkungsspezifisch. Das heißt, wenn die Alpha-Amylasen beginnen, dann zerhacken sie die Stärkeketten so willkürlich in so kleinere Teile in Dextrine. Dann kommen die Beta-Amylasen, die dann diese Teilchen vom Ende her dann aufspalten zur Maltose. Und da sind wir jetzt einfach in dem Bereich, dass die Stärke, also die Kohlenhydrate, abgebaut werden. Und wenn wir die Kohlenhydrate abbauen, dann tut es dem ganzen Eiweißgerüst nicht weh.
Ja.
Also es wird vielleicht die Dehnbarkeit und so weiter, das Teigverhalten ein bisschen verändert, aber wie gesagt, das Klebergerüst bleibt. Und wenn jetzt die Proteasen, also die eiweißspaltenden Enzyme, aktiv wären, dann könnte ich wirklich Klebereinbußen haben. Das heißt, dass das Klebergerüst dadurch geschwächt wird. Und wenn wir jetzt Mehle haben mit einer sehr niedrigen Fallzahl, dann kann man eigentlich davon ausgehen, wenn eine hohe Enzymaktivität ist, dass die nicht isoliert nur die Amylasen in höherer oder in größerer Intensität arbeiten, sondern vielleicht auch die Proteasen. Nachdem wir aber die Mehle heutzutage sehr enzymarm sind, haben wir sehr wenig Amylasen drinnen und auch sehr wenig Proteasen. Deswegen ist die Gefahr des enzymatischen Kleberabbaus eher gering. Mhm. Aber früher war das natürlich ein bisschen anders, und in den alten Büchern, die haben bei den Pharenogrammen Abstehkurven gemacht. Die haben mit einem Pharenograph diesen Teig angeknetet. Dann haben sie den eine Zeit lang stehen lassen, aber das kann ich jetzt leider nicht genau sagen, wie lang. Und dann haben sie weitergeknetet. Und dann hat man genau gesehen, von diesem Zeitpunkt bis zum Weiterkneten, da war ein Kurvenabfall von, weiß ich nicht, 200, 300 Pharenogrammeinheiten laut diesen Skizzen in dem Buch drinnen, wo man dann sieht, was in dieser Zeit eben passiert. Und da hat man über diese Messung eben geschaut, wie die Aktivität der Enzyme in diesem Mehl drinnen ist, um das zu beurteilen.
Hm.
Und wie gesagt, natürlich werden gewisse Sachen abgebaut und dabei werden andere Sachen eben wieder aufgebaut oder ermöglicht, und ein zu starker Abbau der Proteine würde eher unserem Teiggerüst schaden.
Ja, das ist nämlich die Beobachtung, die ich gemacht habe, aber vielleicht ist sie anders zu deuten, dass mit längerer Autolyse der Teig immer dehnbarer wird. Das beschreibt auch der Professor Calvel, das ist der Franzose, der das zumindest zuerst beschrieben hat in der Literatur, diesen Prozess der Autolyse, oder diese Vorstufe der Autolyse für die Baguette-Herstellung.
Mhm.
Deshalb bin ich so ein bisschen am Zweifeln. Ich habe letztens auch mal ein kleines Backexperiment gemacht mit Kastenbroten, um das Volumen so ein bisschen besser abschätzen zu können. Und die Teige, die mit Autolyse hergestellt wurden, die hatten ein deutlich nachlassenderes Verhalten. Ohne Autolyse waren sie viel stabiler, hatten auch viel mehr Volumen im Endergebnis, im Endprodukt. Insofern habe ich auch die Literatur nochmal versucht zu wälzen und der Professor Cavell beschreibt das schon auch, dieses Verfahren eher für die kleberstarken Mehle, die wohl damals nach Frankreich kamen, weil in Frankreich die eigene Ernte nicht so besonders war. Und das war wohl der Auslöser, überhaupt die Autolyse einzuführen in der Baguette-Produktion, also um den starken Kleber, diesen großen Widerstand ein bisschen zu brechen. Mhm. Wie passt das denn in die in das Modell, das wir jetzt gerade gehört haben, ne? Dass eigentlich ja die Autolyse dafür da ist, den Kleber aufzubauen und Knetzeit zu sparen?
Ja, ich glaube, das passt insofern rein, dass das grundsätzlich schon so ist, dass da eben der Kleber sich bildet, aber wenn die Enzyme aktiv werden, dann bauen sie natürlich das Klebergerüst wieder ab oder über eine längere Stehzeit. Und wenn ich jetzt sehr starke Mehle habe, die enzymschwach sind, sagt ja, dass das leichter zu behandeln ist. Ja, es ist wirklich ein bisschen konträr, wenn man da jetzt so drüber nachdenkt. Wenn ich mich besinne auf meine Beobachtungen, ist es so, dass wir, wenn wir Teige mit einer Autolyse kurz ansetzen, dass sich dann die Teigentwicklungszeit eher verkürzt. Ob sie jetzt dadurch um so viel dehnbarer sind als ohne, könnte jetzt so, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher.
Das ruft ja quasi nach Experimenten.
Ja, das ruft wirklich nach Experimenten. Ich muss eines dazu sagen, warum ich mir da oft nicht ganz sicher bin. Wir machen wirklich Baguette mit Autolyse regelmäßig. Wir machen welche ohne, wir machen mit Weizensauerteig, mit Ferment, also wir machen alle Arten. Aber die Autolyse ist in der gewerblichen Bäckerei aus einem gewissen Grund eher ein bisschen in den Hintergrund, weil das in den Betriebsablauf nicht so gut reinpasst. Wenn ich in der Schale was anmische und dann muss ich das eine Stunde stehen lassen oder eine halbe Stunde, da tut man sich viel leichter mit Vorteigen. Und wenn ich dieses Thema Vorteige da vielleicht ein bisschen im Vergleich bringen darf, wir haben damals immer gelernt, mit einem Vorteig bringen wir mehr Wasser in den Teig rein. Das stimmt aber eigentlich gar nicht, weil wenn ich dieselbe Rezeptur mache mit verschiedenen Vorteigen oder direkt, dann ist es oft so, dass die Teige mit dem Vorteig eher weicher sind, weil ja natürlich bestimmte Mehlbestandteile abgebaut werden und die Quellung dann natürlich dadurch beeinflusst ist. Ich habe ein Buch, ein französisches Buch, der schreibt immer, dass er durch die Autolyse die Dehneigenschaften verbessert. Darum ist das in gewisser Weise widersprüchlich. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, ich mische diesen sehr weichen Baguette- oder Ciabatta-Teig direkt, dann habe ich viel längere Mischung-Knetzeiten, als wenn ich so einen Vorteig oder so einen Autolyse-Teig wieder einsetze.
Ja.
Ja, es ist wirklich eine spannende Sache.
Ja, also da man merkt schon, da gibt es noch Punkte, die sind, obwohl wir jetzt schon seit, ich glaube, mindestens 6000 Jahren Brot backen, noch nicht so richtig geklärt.
Ich darf vielleicht auch noch eine weitere Sache ins Spiel bringen. Ja, wir haben mit einem Backmeister von einem Ofenhersteller, von einem Deutschen, der hat mir erzählt, er war gerade in St. Petersburg, da gibt es eine riesengroße Bäckerei, die dürfte rund sein. Und die haben ein ganz einfaches Weizenteigrezept, aber das waren die besten Gebäckstücke, die er seit langem gegessen hat. Die machen das so, dass sie aus 2/3 vom Mehl einen Teig mischen mit 1% Salz und 1,5% Hefe. Und diesen Teig, den mischen sie an, dann lassen sie den in einer Wanne so lange stehen, bis sich das Volumen verdoppelt. Dann kommen die restlichen Zutaten dazu, dann wird der Teig fertig gemacht und dann eben gebacken. Und nach seinen Erzählungen habe ich dann ein Rezept nachgebaut. Es ist in meinen Unterlagen unter Weizenteig russische Führung drinnen. Und wir haben wirklich, damit macht man wirklich sehr gute Gebäcke. Aber dieser Teig war so kurz, war so bockig, durch das, dass eben dieser erste Teig gemischt wurde, dann steht der circa 2 Stunden, dann kommt der Rest dazu, wird wieder gemischt und da haben wir eben nicht einen nachlassenden Teig, sondern einen extrem kurzen, bockigen Teig gehabt. Es hat zwar die Mehlqualität insgesamt das ausgehalten, dass wir ein schönes Volumen gehabt haben, aber er war eher schwierig zum Bearbeiten.
Ja, da gibt es viele, viele Spielarten, viele Stellschrauben. Und ein Punkt sieht man ja bei der Autolyse, um da nochmal drauf zurückzukommen, da ist nie das Salz dabei. Gibt es da eine Erklärung für?
Dieses Salz würde natürlich die Ladungen im Wasser verändern und das geht dann direkt auf das Quellverhalten vom Eiweiß. Und wie gesagt, Salz bindet ja auch Wasser natürlich an sich. Und wenn wir jetzt Teige ohne Salz mischen, dann sind sie ein bisschen fester. Wenn man dann das Salz reingibt, dann lässt der Teig in erster Linie ein bisschen nach. Er wird ein bisschen weicher, aber dieses Salz, dieses Natriumchlorid, stärkt aber dann auch das Klebergerüst. Und das ist wirklich sehr fantastisch, dass man Weizenteige eher ohne Salz anmischen sollte, weil sich dann das Klebergerüst schön entwickelt. Aber wenn man das Salz gar nicht reingibt, dann ist der Kleber so dehnbar und elastisch, dann fehlt mir natürlich auch das Volumen. In weiterer Folge hat es dann auf die Enzymatik und auf die Hefetätigkeit Auswirkung und diese Teige sind dann eher, also sie sind sehr blass, weil der Zucker natürlich fehlt für die Färbung. Sie haben kein so schönes Volumen, sind eher breitlaufend. Man merkt es an dem Klebergerüst, dass es wahnsinnig dehnbar ist und wenig Widerstand hat und geschmacklich ist natürlich auch nicht gut. Aber wie gesagt, das ist ja richtig spektakulär, würde ich sogar sagen, dass es diese kleine Menge Salz eine Wahnsinnsauswirkung hat.
Ja.
Beim Zucker beobachtet man ja genau dasselbe. Der Zucker verhindert ja auch beim Mehl die Wasseraufnahme. Und zum Brioche-Teig oder irgendwas machen, haben sie ja natürlich verhältnismäßig wenig Wasser drinnen. Jetzt könnte man sagen, natürlich, da habe ich Eier drinnen und habe Butter drinnen, aber die Wassermenge an sich ist sehr wenig. Und von Panettone, wir machen ja auch Panettone, haben ein Rezept von einem Italiener, da haben wir so einen Kurs gemacht, also nehmen wir es schon ziemlich lange her. Und da hat es ein paar Unklarheiten gegeben beim Übersetzen des Rezepts. Und dann waren wir uns nicht ganz sicher, wie wir das machen sollten. Und dann haben wir es auf 2 Arten probiert. Die eine Art war eben, dass wir den ganzen Zucker sofort reingegeben haben beim Hauptteig. Und das hat funktioniert. Und bei der zweiten Art, weil das eben in Diskussion war, wir sollen den Zucker eher nach und nach zugeben. Und das hat aber dann nicht funktioniert. Was ist das Problem? In diesem Rezept ist eine gewisse Menge Wasser vorgegeben. Und wenn ich diese Menge Wasser mit Mehl vermische, würde dieses Mehl viel mehr Wasser aufnehmen können und es bildeten sich ganz feste Teigklumpen. Also, ihr habt sicher alle schon mal zu wenig Wasser in den Teig gegeben, weil man Vorteig vergessen hat oder irgendwas. Dann bilden sich so ganz feste Krümel, die sich ganz schwer auflösen. Und wenn man dann das Salz reingibt, habe ich das Problem gehabt, das hat sich dann nicht mehr lösen können, weil kein freies Wasser mehr da war. Diesen Panettone-Teig haben wir dann eben wegschmeißen können. Und seitdem löse ich den Zucker für diesen Teig im Wasser auf und das geht ohne Probleme. Und da glaube ich einfach, dass diese Wirkung von Salz und Zucker, diese Hygroskopizität, dass das Wasser bindet, dass die Ladungen verschoben werden, die haben da eine extreme Auswirkung auf das Quellvermögen vom Eiweiß.
Ja, bleib mal noch mal kurz beim Quellvermögen. Ich bin letztens über ein Knetverfahren gestoßen, das ich eigentlich so eher bei Schrot und bei Roggen Teigen kannte, heißt in dem Bereich dann, glaube ich, ab und an Quellknetung. Jetzt habe ich es im Weizenbereich gesehen, dass man quasi den Teig für 1, 2 Minuten knetet, dann lässt man ihn 3, 4 Minuten stehen, knetet wieder 1, 2 Minuten, lässt ihn wieder stehen und das immer im Wechsel, also oder Intervallknetung kann man das vielleicht auch nennen. Und die Idee dahinter war, dass sich der Kleber besser, vielleicht auch schneller entwickelt, als wenn ich den einfach durchknete. Jetzt haben wir am Anfang schon gesagt, naja, 10 Minuten langsam kneten, dann nochmal ein bisschen schnell, ist sowieso von Vorteil. Gibt es denn da Erfahrungen bei Ihnen mit so einer Art von Knetung, also dass man ständig Pausen einlegt, ist in der Bäckereipraxis sicherlich nicht wirklich gut umsetzbar, aber jetzt mal rein theoretisch und aus Interesse, wäre das eine Methode, die vielleicht noch besser funktionieren könnte, als einfach die ganze Zeit langsam zu kneten?
Also diese Intervallknetung, die kenne ich gar nicht, die habe ich jetzt das erste Mal gehört. Aber das löst nur gewisse Neugier aus. Aber vielleicht treffen wir sie wieder mal, dann kann ich berichten, wie es mir damit gegangen ist. Aber was schon ist, was wir sehr oft einsetzen, dass wir sehr weiche Teige zuerst in einem Verhältnis von TA 160 bis 165 anmischen. Das heißt, wir machen so ein Baguette- oder Ciabatta-Teig mit einer TA 160, 165, dann den 10 Minuten mischen, 2 Minuten kneten bis 3 Minuten und dann gebe ich ihm auf 1 bis 2 oder 3 Mal sogar die restliche Menge Wasser dazu. Und ich kann dann einen Teig, wir haben so Teige, wo wir Kochstücke rein haben, Sauerteige, also so baguetteartige Teige mit Weizen und Roggen drinnen oder andere Sorten. Und da komme ich auf eine Teigausbeute von 192 und das Ganze in einer Gesamtknetzeit von 20 bis 25 Minuten. Und also Gesamtzeit für die Teigbereitung. Wenn ich jetzt aber dieses gesamte Wasser reingebe und mache dann die Knetung, dann brauche ich da 1,5 Stunden, bis sich dieser Teig von der Kesselwand löst.
Ja.
Und da merkt man dann natürlich schon, wenn man den Teig zuerst festmischt und dieser Teig, dieses Klebergerüst sich entwickelt, kann ich in dieses bestehende Klebergerüst immer mehr Wasser da einarbeiten, als wenn ich jetzt das ganze Wasser sofort reingib und warte, bis sich dann daraus dieses Teiggerüst entwickelt. Da ist ein riesengroßer und ein massiver Unterschied, aber das mit der Intervallknetung, das habe ich noch nie gemacht.
Ja, spannend. Wenn man das Wasser gleich reingäbe, also ein ziemlich weicher Teig, und Sie haben jetzt von einer sehr langen Knetzeit gesprochen, von 1,5 Stunden, besteht ja auch die Gefahr, dass der Teig schon anfängt, Gas zu entwickeln. Und aus meiner Erfahrung ist das dann quasi der Todesstoß. Also sobald die Gasentwicklung einsetzt, quasi während der Knetung, dann ist mit dem Kleberaufbau eigentlich auch nichts mehr los, oder?
Genau, das stimmt. Also dann, aber wir arbeiten ja mit Eis und wir machen sehr kühle Teige, die dann eben, wenn es fertig werden, so 24 Grad haben. Das heißt, wir haben in der Zeit der Verquellung, der Knetung 20 bis dann 22, also das geht ja dann sukzessive dann die Temperatur nach oben, da sind wir ziemlich kühl und wir fahren bei diesen Teigen mit 0,5% bis Maximum 1% Tiefe. Mhm. Aber ja, das werden wahrscheinlich sehr machen.
Ja, genau. Wo wir gerade bei der Temperatur sind, wir haben ja vorhin schon erfahren, dass es für bestimmte Backwaren und Teige und Vorhaben unterschiedliche Teigtemperaturen geben sollte, was dann auch die Dehnbarkeit, den Widerstand des Teiges beeinflusst. Jetzt gibt es ja auch für verschiedene Getreide unterschiedliche Temperaturempfehlungen, Teigtemperaturempfehlungen. Also ich sage mal ganz einfach, je ungünstiger das Klebereiweiß zusammengesetzt ist, je nachlassender der Teig zu werden droht, umso kühler sollte der Teig sein. Was ist denn da der Grund dafür? Und vielleicht gibt es da so ein paar Richtwerte, die wir nennen können.
Ja, also wie gesagt, das setzen wir auch so ein, das machen wir auch so. Wo jetzt ganz genau diese Gründe sind, das ist natürlich wieder eher subjektiv, wie ich das dann sehe. Aber wenn wir jetzt in Richtung Dinkel gehen, dann haben wir da einen höheren Gliadin-Gehalt. Also wir haben einen sehr weichen Kleber. Und wenn man das im Farinogramm anschaut, ist dieser Dinkel ja schon überknetet, wenn er eigentlich das Optimum hat. Also der hat so eine kurze Stabilität, der ist schon wieder kaputt, wenn er fertig ist. Ja. Und da ist es meine Auffassung, wenn wir den Teig kühl anmischen, verhindere ich einmal, dass ich dieses Klebergerüst quasi zerstöre. Schau mal, dass ich in dieser kühlen Phase dieses Wasser reinkriege, dass ich mal einen schönen Teig habe und dann unterbreche das und lasse diesen Teig liegen und tue den mehrmals aufziehen. Das könnte man dann vielleicht ein bisschen mit diesem Intervallkneten vergleichen, weil bei diesem Aufziehen, da mache ich ja Dehnen und Falten. Natürlich in nicht so starker Intensität, wie wenn ich das in der Maschine immer wieder einschalte, aber da lasse ich dieses Teiggerüst einmal entwickeln, dann gebe ich dem wieder Zeit zum Entspannen und dann arbeite ich wieder nach. Bei diesem Entspannen und dann wieder Aufziehen, so stelle ich mir das eben vor, kann ich diese Oxidation, die Bildung der Disulfidbrücken eben begünstigen und steuern, ohne dieses Klebegerüst wieder zu zerstören. Weil dieses mechanische Bearbeiten ist ja quasi eine Art von Denaturierung des Eiweißes auch. Und wahrscheinlich ist es da irgendwo in diesem Bereich zu suchen, warum man das macht, warum das eigentlich sehr gut funktioniert.
Und das wäre dann auch die Taktik für, ich sag mal, böse, noch schlimmere Getreide. Also reden wir mal von Einkorn, ne? Der hat den deutlich unangenehmeren Kleber als der Dinkel.
Das stimmt, ne? Genau. Man, was vielleicht noch ganz also wichtig zu sagen ist, beim Eiweiß, da haben wir ja drei Strukturen, Primär-, Sekundär-, Tertiärstrukturen, und da weiß man natürlich auch, dass diese Temperaturen auf die Primärstruktur Auswirkungen haben, die dann natürlich weiter in weiterer Folge auf diese Sekundär- und Tertiärstrukturen, das heißt, diese ganze Elastizität dieses Klebegerüstes kann ich mit Temperatur, wie wir gesagt haben, schon mit Salz, auch mit Säure wesentlich beeinflussen. Und da glaube ich eben, dass es da eine direkte Auswirkung auf die Aminosäuren dann eben gibt und auf diese Strukturen daneben. Wenn wir jetzt zurückkommen, also zum Einkorn, da ist es auch so, dass es erstens sehr viele unterschiedliche Sorten gibt vom Einkorn, die auch wieder sehr unterschiedlich reagieren. Aber ich glaube, das hat keiner so richtig im Griff, dass er weiß, was da kommt. Wir haben schon verschiedene Arten oder Sorten von Einkorn zu arbeiten gehabt, wo man auch merklich Unterschiede dann hat beim Verarbeiten. Und am liebsten ist mir dieses Rezept, dass ich ein Kochstück mache mit 10% von dem Einkorn und dann das restliche Mehl natürlich reingebe, mischt es dann sehr kalt und eher weich. Und wenn ich das Gefühl habe, das so ist jetzt ein glatter Teig, also der habe ja nicht so einen, kann man ja nicht vergleichen mit dem Weizenteig, weil er ja eher sehr, sehr weicher Kleber ist, dann gebe ich das raus, lege den auf einen Gerguttträger und lasse den 1,5 Stunden liegen und tue den zweimal falten. Und da spürt man beim Falten, wie er da kurzfristig einen Widerstand aufbaut und wieder nachlässt. Und man merkt dann beim zweiten Mal, wie er dann schon ein bisschen besser hält. Aber da kommt genau das, was Sie vorhin gesagt haben, wenn man da zu warm ist und die Gasproduktion zu stark beginnt, weil diese Kohlensäure fällt ja wie das CO2 fällt aus zu Kohlensäure und diese Säure löst dann natürlich auch wieder dieses Klebergerüst. Weil wir da natürlich kommen ja diese H-Plus-Ionen dann nur dazu, die dann auch wieder schädigend sein. Also in gewisser Menge sind sie Stärken von Kleber und wenn es zu viel ist, dann zerstören sie das dann wieder. Ja, und wie gesagt, dann muss man eben rechtzeitig das dann merken, dass man diesen Teig dann portioniert und dann haben wir schon sehr schöne Toasts eigentlich zusammengebracht. Wenn man es freischießt, dann habe ich nicht dieses Volumen, also in einer Toastwanne hat man eigentlich eine sehr gute Volumensausbeute. Wenn man jetzt so Baguette oder so daraus macht, dann sind sie natürlich schon deutlich feinporiger und kleiner. Aber wie gesagt, diese weichen Kleber, die sind ja wirklich eher vorsichtig zu behandeln. Und wie gesagt, wenn man da am Schnellgang eben knetet, dann sind sie ziemlich schnell kaputt. Also wir machen das eigentlich nur im Langsamgang und eher kalt, damit ich dann eine Zeit lang liegen lassen kann. Also dass ich dann diese Zeiten auch haben kann, wo ich den Teig dann zweimal mindestens aufziehen oder falten kann.
Die Säure war gerade ein gutes Stichwort. Hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal selber erlebt, wenn man mit Weizensauerteig arbeitet, für ein Weizensauerteigbrot oder andere Gebäcke und der irgendwie ungünstig konditioniert ist, dann kann man quasi zuschauen, wie sich der Kleber auflöst und das Gerüst schwächer wird. Mhm. Woran liegt denn das? Liegt das auch an der Säure direkt oder sind das die Proteasen, die wir schon kurz angesprochen hatten, die dann aufgrund des pH-Wertes anders reagieren?
Na, also ich weiß jetzt gar nicht dieses pH-Optimum der Proteasen, aber im Sauerteig selbst sind ja die Enzyme eigentlich schon wieder gehemmt.
Hm.
Aber das sind tatsächlich die Säure, die H+-Ionen, die bei dem Eiweißen an der Aminogruppe dann andocken und somit diese Vernetzung verhindern. Das heißt, diese Säure macht ja, wir kennen das ja aus der normalen Eiweißchemie, dass wir durch Säure eine Gerinnung des Eiweißes hervorrufen können. Also das ganz banale Beispiel, wenn Sie in ein Glas Milch und Zitronensaft reingeben, flockt dieses Eiweiß aus, das setzt sich dann unten ab und Sie haben so eine trübe Flüssigkeit. Das kennt wahrscheinlich jeder. Mhm. In der Milchproduktion macht man das ja dann mit bestimmten Käse. Mit Zitronensäure wird das Eiweiß zur Ausflockung eben gebracht. Der normale Käse wird ja durch Enzymgerinnung dann gemacht. Das heißt, also da haben wir wirklich die Säure, die dann eben negativ auf die Eiweiße dann auswirkt oder einwirkt. Und da ist es so, beim Sauerteig, das ist nämlich auch sehr speziell, das ist der pH-Wert und nicht der Säuregrad, der da eben wirkt. Mhm. Der pH-Wert sagt ja die frei dissozierenden H+-Ionen, die eben für die Reaktion frei sind und irgendwo dann eben andocken können. Und jetzt kommt es natürlich ganz stark darauf an, mit welchem Mehl mache ich denn einen Weizensauer. Und wenn Sie jetzt mit einem Weizenmehl 700 einen Weizensauer machen und Sie sind da jetzt eigentlich immer zufrieden und haben ein Baguette-Rezept, wo Sie 10% vom Mehl in Weizensauer geben und das funktioniert jetzt einmal. Sie sind glücklich und alles passt. Jetzt kommen Sie auf die Idee, Sie machen jetzt diesen Weizensauer mit einem helleren Mehl, mit einem 480er. Weil das irgendjemand eben gesagt hat oder Sie haben das angerührt und der schmeckt viel milder. Mhm. Der schmeckt ja auch wirklich ein bisschen milder. Aber was ist der Unterschied? Der hat, also beim normalen Weizensauer haben wir ein pH von 3,8 gemessen und bei dem mit 480, da waren wir schon bei 3 herunten. Das heißt, wir sind da deutlich einen tieferen pH-Wert. Warum? Weil diese Schalenteile, also die Mineralstoffe in den Schalenteilen, haben eine gewisse Pufferwirkung auf den pH-Wert. Ja. Das heißt, die nehmen diese H+-Ionen auf, dass sie dann eben nicht reagieren können mit den Aminogruppen. Und dann, diese H+-Ionen zerstören dann natürlich dieses Eiweißgerüst. Die Teige werden dann eben, also sie verlieren wahnsinnig an Elastizität. Man merkt es dann an dem Teig, der glänzt ein bisschen, wenn er so ausgeknetet ist und wenn man den zieht, reißt er relativ schnell.
Ja.
Und ja, also Sie sagen eh schon, ja, ich glaube, Sie verstehen mir richtig, was ich meine.
Eigenes
Aber
Erleben.
Das sieht man. Wir haben nämlich vor kurzem waren wir bei jemandem zu Gast, die haben uns was vorgezeigt. Die haben zwar mit einem künstlichen Teigsäuerungsmittel gearbeitet. Und dann hat er gesagt, der rührt sich heute nicht, der Teig, ich weiß nicht, was hat. Dann habe ich da hingeschaut und hereingriffen, habe zu den paar Schülern, die unmittelbar neben mir waren, gesagt, da ist viel zu viel Säure drinnen. Mhm. Im Gespräch, im Nachhinein hat sich das dann herauskristallisiert, dass ich recht gehabt habe. Ich hätte es ihm erklärt, aber das wollte er nicht wissen von mir. Ist auch egal. Aber das ist wirklich so. Und was auch ganz interessant war, wo wir das erste Mal hellhörig geworden sind auf diese Sachen, das ist ja schon urlang her, aber wir haben ja Ideen gehabt, dass man Orangensaft reingibt beim Brioche-Teig, weil das macht ein gutes Aroma. Mhm. Da brauche ich ja dann, super, einen frisch gepressten Orangensaft mit einem pH von 2 oder 2,4 oder so, da brauchen sie nicht viel, dann sind wir fertig. Ja. Das nächste ist Süßen mit Honig. Was hat Honig für einen pH-Wert?
Kann ich konkret nicht sagen, aber sehr niedrig, ja. Um die 3 vermute ich.
Ja, genau, zwischen 3 und 5,5. Und jetzt haben wir so diese Zeit, wie wir die Versuche gemacht haben und die Idee, haben wir das gemessen und sagen, na, ist klar, Honig kann man nur begrenzte Menge zugeben, weil der hat einen pH von 3. So, das haben wir jetzt so festgestellt und das haben wir jetzt für uns so in unser Großhirnrinde eingemeißelt. Und ein paar Jahre später kommt dann einer in die Meisterschule und sagt, er möchte bei seiner Meisterarbeit Brioche-Gebäcke oder Hefesüßteige machen und das mit Honig süßen. Dann habe ich gesagt, ah, das geht nicht und habe ihm diese Sache erklärt. Dann sagt er, ja, wieso? Ich habe das gerade 2 Wochenende gemacht, das hat funktioniert. Dann habe ich gesagt, okay, naja, dann nehmen wir mal den Honig mit. Dann haben wir das gemessen und ja, der hat halt nur 5,5 gehabt um pH. Und genau da drinnen liegt der Unterschied. Und das ist so spannend, dass wir eben über viele Rohstoffe nicht Bescheid wissen und einfach nur, ja, wir geben das rein, weil wir gutes Gefühl haben oder weil das sich besonders gut anhört, aber wir wissen nie genau, was da drin eigentlich los ist und wie das eine Auswirkung auf unseren Teig hat oder haben kann.
Ja, also Obacht beim Honig, unter anderem beim Honig. Ich hab noch 2 Punkte. Der eine lässt sich wahrscheinlich relativ schnell besprechen. Da bleiben wir nochmal bei der Temperatur. Und zwar gibt es Rezepturen, beziehungsweise, wie soll ich sagen, Tage im Jahr, wo man sich dann die Schüttwassertemperatur ausrechnet und auf Werte kommt, die weit ab von Gut und Böse sind, also weit über 100 Grad oder kälter als minus 18 Grad, also alles, was man noch so irgendwie einigermaßen sinnvoll herstellen könnte. Wie kann man denn in solchen Situationen reagieren? Also es passiert meistens, wenn wenig Schüttwasser im Hauptteig zur Verfügung steht und man dann mit diesem bisschen Wasser eigentlich den ganzen Teig temperieren soll.
Das ist eine wirklich besondere Herausforderung. Also ich nehme mal an, wir rechnen uns diese Temperaturen ja im gleichen Rechenschritt aus, oder? Dass wir die 2 Teile Mehl mit einem Vorteig, mit Sauerteig, Kochstück und Wasser dividieren durch das dann durch die Anzahl der Faktoren, die wir gerade genannt haben. Dann geben wir eine Teigerwärmung dazu, falls so eine stattfinden wird und dann haben wir da unsere gewünschte Teigtemperatur. Und wenn wir das dann auf x umformen, dann rechnen wir quasi x minus der Teigerwärmung, falls eine ist, dann das Ganze mal der Anzahl der Faktoren minus den gegebenen und dann kommt, was geben wir als erstes rein, eine Temperatur von 100 Grad raus. Das heißt, wenn das rauskommt, dann werden wir höchstwahrscheinlich von einem Brot reden, wo wir keine Teigerwärmung haben und wir reden von einem Brot, wo kalte Kochstücke, vielleicht kalte Sauerteige oder eben verschiedene kalte Vorstufen drinnen sind. Und dann haben wir dann vielleicht auf einer Menge von 5 Kilo Mehl und ein paar Kilo von Vorstufen nur 1 Liter Wasser und der sollte dann 100 Grad haben. Wenn wir jetzt 100 Grad warmes Wasser auf das Mehl schütten, dann würde uns natürlich dieses Mehl, also die Stärke in diesem Mehl verkleistern und wir hätten dann so ein sehr unspezifisches Kochstück, ein weiteres in unserer Mischschale wieder drinnen. Und was könnte ich da machen? Weil, also mit 100 Grad habe ich es zwar persönlich noch nie ausgerechnet, aber was würde ich tun? Ich würde quasi das Kochstück und vielleicht andere Vorteige, bei denen es eigentlich egal ist. Das heißt, in Wirklichkeit habe ich nur irgendein Brühstück oder Kochstück oder so Körnl. Die kann ich dann mit kochend heißem Wasser nochmal übergießen und temperieren und dann gebe ich Sauerteig und das restliche Mehl dazu, um eben keinen weiteren Schaden da den Teig oder den Zutaten zuzufügen. So würde ich das eher machen. Was nicht ist das
Ja,
für Sie?
was passiert denn, wenn bei der Berechnung dann plötzlich 150 Grad rauskommen oder 200 Grad? Dann haben wir irgendwie ein Problem. So heißes Wasser kriegen wir nicht und müssten ja im Zweifel irgendwas an der Rezeptur rumschrauben, oder?
Ja, da müsste man dann tatsächlich, also das wäre wirklich spannend. Ich rechne sowas sehr viel und unterrichte Fachrechnen, aber auf diese Werte bin ich noch nicht gekommen.
Ja, das sind
Aber
ja
ich habe
spezielle
ein
Rezepturen.
Beispiel
Ich
in
komme
der.
da ab und an mal drauf.
Ja, Ich kann Ihnen in der entgegengesetzten Richtung was zeigen, das sorgt dafür Belustigung, aber das funktioniert. Aber das mit, dass da 150 Grad rauskommen, das kenne ich jetzt überhaupt nicht.
Also
Aber da wird es wirklich spannend.
ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, ganz kurz. Also wenn das passieren sollte, das merkt man ja dann quasi schon, also wenn man jetzt Rezepte entwickelt, merkt man es ja auf dem Papier quasi schon. Dann würde ich persönlich jetzt schauen, dass ich irgendwo noch Wasser loseisen kann für den Hauptteig, ne? Dass ich dann maximal auf 100 Grad komme. Aber es ist schon nicht selten, wenn man sehr viel Wasser gewunden hat über die Vorstufen, dass man dann im Hauptteig, wenn man Glück hat, überhaupt noch ein bisschen Wasser hat und mit dem Wasser dann alles temperieren. Ist schon manchmal schwierig.
Ja, weil da müssten ja Ihre Vorstufen ja ganz eine extrem kalte Temperatur haben.
Nein, nicht unbedingt. Also Raumtemperatur, ne? Es ist keine Bäckereitemperatur, sondern eher um die 20 Grad. Manchmal ist natürlich auch eine 5 Grad Vorstufe dabei, aber das wären dann natürlich die Stellschrauben, an denen man noch drehen kann, ne? Also man könnte sagen, wenn das Ding jetzt im Kühlschrank steht, dann überlegt man sich
Ja,
was, dass
genau.
es draußen steht
Dass
oder
sie das vorher rausgibt.
genau, oder dass man vielleicht eine andere Vorstufe eher noch ein bisschen temperiert und nach oben bringt und damit den gesamten Teig ein bisschen anwärmt. Aber genau, das wären so die Stellschrauben. Aber die andere Seite ist natürlich auch interessant, wenn wir jetzt mal auf die
Ja,
kalte.
von der anderen Seite, da kann ich jetzt führt sein, aber ich möchte da nur kurz anmerken, das würde mich ganz stark interessieren, ob ich mal so eine Rechnung sehen darf, weil, wie gesagt, wir machen das auch, dass wir zwei, drei Vorstufen drinnen haben, aber auf so hohe Temperaturen bin ich noch nie gekommen und wie gesagt, man muss immer aufpassen, dass man das Mehl nicht schädigt, weil wenn ich jetzt
Naja.
heißes Wasser zum Mehl gebe, habe ich entweder eine Eiweißschädigung, dass dann die Dehnbarkeit und die Dehnfähigkeit zerstört ist, oder sehr viel Stärkeverkleisterung. Und wir haben natürlich auch Vollkornbrotteige gemacht, in unterschiedlichsten Ausprägungen, mit einer TA von 270. Das geht, das kann man sehr gut mit der Hand bearbeiten. Aber das Brot war nicht genießbar, weil es viel zu viel Wasser war. Und darum bin ich jetzt ein bisschen
Ja,
erstaunt, was.
ich werde mal schauen. Also wir hatten den Fall jetzt dieses
Ja.
Jahr gerade in Österreich auf der Alm bei Roswitha Huber. Da gab es ein spezielles Rezept. Müsste ich nochmal nachschauen. Ich werde es finden und schicken.
Ja, bitte, wenn ich mir das einmal anschauen darf, das würde mich interessieren. Aber jetzt vielleicht zu einer spannenden Geschichte in der entgegengesetzten Richtung. Wir arbeiten ja auch auf verschiedene so Weckerl mit Körner drinnen, die wir dann in ein Kochstück daneben ansetzen. Ob das jetzt der Graham-Weckerl ist, ein Meerkorn-Weckerl oder wir nennen es Tante-Emma-Weckerl, wo wir dann ein Kochstück mit Einkorn, mit Emmerweizen und so machen. Und dann haben diese Kochstücke ja kurz nach dem Anrühren 70 Grad oder so. Oder vielleicht ein bisschen heißer. Und wann wir das jetzt rechnen, das heißt, ich rechne das einmal vor, wir wollen den Teig mit 26 Grad haben. Wir haben eine Teigerwärmung von 8 Grad Celsius, 26 minus 8 ist 18, das Ganze mal 4, dann hätten wir 72. Jetzt haben wir eine Mehltemperatur von 25 Grad, das heißt, ich gebe 50 Grad weg und jetzt hat dieses Kochstück, sagen wir, 70 Grad. Jetzt tue ich von diesen 72, diese 70 Grad weg, bleiben mir 2 minus die 50 Grad, dann müsste ich eine Wassertemperatur von minus 48 Grad verwenden. So, das gibt jetzt keine normale Wasserleitung her. Jetzt funktioniert das aber so. Wir nehmen jetzt, weil das ist ja eine Mischungsrechnung, wir nehmen dieses Wasser von der Leitung und das hat, sagen wir, es hat 12 Grad, weil dann kann er das schön rechnen. Das heißt, das Wasser hat 12 Grad. Die Differenz von minus 48 auf plus 12 ist 60. Das heißt, wir nehmen 60% Eis. Jetzt gehe ich zur Eismaschine und nehme quasi von einem Liter Wasser 600 Gramm von diesem Eis, das hat ganz genau 0 Grad Celsius und 400 Gramm Wasser mit 12 Grad. Und wenn ich das miteinander mische im Teig, funktioniert das. Das haben wir jedes Jahr mehrmals. Also das kommt immer ein bisschen an der Organisation, weil mit den Meisterschülern kann ich das immer am Vortag vorbereiten. In einer anderen Klasse machen wir eben dieses Kochstück zu Beginn des Unterrichts und müssen das eine Stunde später den Teig mischen. Und da kommen wir dann genau in diese Situation, dass wir das so machen müssen. Und das bitte funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, eine Schülerin hat dann einmal dieses Eis und Wasser zusammengegeben, hat mit dem Thermometer umgerührt und wollte messen, ob das tatsächlich minus 48 Grad hat. Habe ich gesagt, na, dann könntest du nicht mehr umrühren da drinnen. Also das heißt, wir arbeiten ja nicht mit der Wassertemperatur, sondern wir rechnen uns das Mischungsverhältnis von 0 Grad kaltem Wasser mit dem warmen Wasser aus. Und da geht es bei den nur darum, um eben die Menge an Eis auszurechnen. Und das funktioniert in der Minusseite sehr gut. Da habe ich keine Probleme und das passt. Aber der Plusseite habe ich jetzt noch keine Antwort.
Ja, da werde ich mich melden.
Ja, bitte.
Einen großen Punkt müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Das sind die Vorurteile. Sie hatten ja schon in den ersten beiden Teilen immer mal wieder angesprochen, dass Sie sehr viel Erfahrung mit Vorurteilen gesammelt haben. Das können wir natürlich jetzt nicht alles im Detail besprechen, aber so ein paar Grundzüge schon. Also erstens gibt es ja verschiedene Arten von Vorurteilen. Da meine ich jetzt noch nicht mal die Dauer der Reife oder die Hefemenge etc., sondern allein schon die Festigkeit, also die TA, die Teigausbeute. Wir haben vorhin schon den Pulisch gehabt, also ein Teil Mehl, ein Teil Wasser, also TA 200. Es gibt den Biga, es gibt irgendwas dazwischen, Pâte fermentée, und also gibt verschiedene Namen und Führungsarten. Lässt sich irgendwie grob zusammenfassen, welcher Vorteig, welche Art für was gut geeignet ist, welche Vor- und Nachteile die alle haben?
Ja, also ich kann natürlich wiederum nur aus meiner Erfahrung das sagen, dieses Pulisch oder auch Dampferl genannt in alten Fachbüchern der österreichischen Bäckerei, war eigentlich die erste Art von Vorteig, mit dem ich begonnen habe. In der Schweiz wird dieses Pulisch auch unter Triebführung tituliert. Und wir haben mit dem eben diese Baguette gemacht. Wir haben damit auch Kleingebäck-Semmeln gemacht und machen das auch ständig. Dieses Pulisch ist geschmacklich eher geschmacklich arm, macht jetzt nicht einen besonderen, erkennenswerten Geschmack, aber macht wirklich ein schönes Volumen. Also normalerweise haben diese Gebäcke mit dem Pulisch das größte Volumen. Wenn wir jetzt einen festen Vorteig machen, dann unterscheide ich Vorteige mit und ohne Salz. Diese Pâté ferment oder fermentierten Vorteig zu Deutsch ist ja mit Salz und Hefe drinnen, und durch dieses Salz, was da drinnen ist, habe ich eine schnellere Reifung im Hauptteig. Wenn das Salz nicht drinnen ist, ist die Reifung, die Teigentwicklung im Hauptteig ein bisschen geringer. Und ich habe ja in der Bäckerei das alles eingesetzt und gemacht und habe eben bei diesem Vorteig das Salz weggelassen, aus bestimmten Ideen oder Gründen, und da hat man dann im Hauptteig einen ganz großen Unterschied gemerkt in der Teigreife. Und was auch noch ein Unterschied ist, ist diese Geschmacksentwicklung. Also das Salz hat da eine gewisse Funktion der Enzymregulierung. Und wie gesagt, daraus habe ich für mich diese Schlussfolgerung oder diese Erkenntnis gezogen, dass ich sehr gerne mit einem fermentierten Vorteig mit Hefe und Salz eben arbeite, und den kann ich geschmacklich sehr gut erkennen, im Gegensatz zum Pulisch.
Wäre es denn deine Idee, auch dem Pulisch ein bisschen Salz zuzufügen?
Das habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert.
Noch ein Experiment?
Ja, wirklich. Ich habe schon jetzt da Notizen gemacht.
Ja, spannend. Herr Heffberger, ich gucke mit einem Auge auf die Uhr. Wir sind jetzt schon fast bei anderthalb Stunden. Vielleicht nicht gleich die nächsten Tage, aber vielleicht lohnt es sich nochmal, wenn wir uns vielleicht in ein paar Monaten, wenn wir alle Experimente durchhaben, nochmal zusammensetzen und darüber sprechen, über die offenen Fragen, die sich jetzt hier so ergeben haben im Laufe des Gesprächs. Fürs erste oder fürs dritte, besser gesagt, würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle, damit unsere Hörerinnen und Hörer das erstmal alles gut verdauen können und verarbeiten können, und verbleiben vielleicht mit dem Wunsch, bald neue Erkenntnisse gewonnen zu haben. Und ich bedanke mich an der Stelle erstmal für Ihre Zeit und für Ihre Kenntnis und Offenheit, über solche diffizilen Themen zu reden.
Ja, danke ebenfalls. Das ist sehr spannend. Und wie gesagt, Sie haben mir wieder Aufgaben mitgegeben, die würde ich mir gerne anschauen, und würde mich wirklich freuen, wenn wir uns wieder mal unterhalten können über unsere Erkenntnisse in der Zwischenzeit.
Ja, sehr gern. Bis dahin alles Gute und auf bald.
Danke.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.